Liebe Gemeinde, einmal Busfahrer sein. Davon haben wir als kleine Jungs immer geträumt. Und das wäre erst recht der Fall gewesen, wenn ich damals schon diese nette Geschichte gekannt hätte. Ein Busfahrer und ein Pastor kommen gleichzeitig am Himmelstor an. Sie können sich vorstellen, was passiert. Der Busfahrer wird reingelassen, der Pastor nicht. Und natürlich beschwert sich der Pastor und sagt, hey, wie kann das denn sein? Ich habe doch mein ganzes Leben lang gepredigt und er ist nur Bus gefahren. Ja, und da gibt Petrus ihm zur Antwort und sagt, das ist es ja gerade. Wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen. Aber wenn der Bus gefahren ist, dann haben alle gebetet. Ich denke, es ist ein großer Trost für uns Prediger. Ein großer Trost für uns Prediger, dass sogar der Apostel Paulus einmal einen Hörer in den Schlaf gepredigt hat. Das hatte damals einen Grund, den werden wir gleich sehen. Denn heute ist diese ungewöhnliche Stelle dran in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Vielleicht haben Sie schon lange darauf gefreut, auf diese Stelle. Die meisten von uns haben ja noch den ersten Petrusbrief im Ohr von den Bibeltagen. Erinnern sich noch sehr genau, haben das ja ausführlich ausgelegt an zwei Tagen. Das war eine ganz andere Art von Predigttext. Eine Epistel. Ein Brief. Wo ein Brief an uns gerichtet wird, da hat das schon eine ganz andere didaktische Form. Da werden wir meistens persönlich angeredet. Da werden wir ermahnt, bekommen wir Zuspruch. Und so war das auch beim Petrusbrief. Aber bei der Apostelgeschichte ist das etwas anders. Die Apostelgeschichte gehört zu den Geschichtsbüchern der Bibel. Man sagt zu den erzählenden Texten, zu den narrativen Texten, zu den berichtenden Texten. Und da gibt es oft nicht gleich eine ausdrückliche Anwendung. Bei Petrus, da werden wir als Christen sehr direkt angeschrieben. Vielleicht erinnern Sie sich noch 1. Petrus 5 ab Vers 5. Desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter alle, aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden gehen über eure Brüder in der ganzen Welt. Das ist eine sehr direkte Anrede. Bei Lukas dagegen blicken wir erstmal in eine zurückliegende Epoche und erfahren, was damals geschieht. Das ist eine ganz andere Art von Bibeltext. Beides ist Gottes Wort. Der Brief genauso wie der Geschichtsreport. Durch beide Arten von Texten redet Gott zu uns. Durch beide Arten von Texten. Und immer wieder müssen wir uns die Frage stellen, warum hat Gott diesen Text ausgerechnet in die Bibel kommen lassen? Denn es ist ja ganz sein Wort. Was will er uns gerade mit diesem Text sagen? Das ist unsere Aufgabe in der Predigt und wenn Sie persönlich Ihre Bibel lesen. Und diese Frage wollen wir jetzt auch in Apostelgeschichte 20 richten, wenn wir in dieses neue Kapitel einsteigen. Auf den ersten Blick ist das in Anführungsstrichen nur ein Reisebericht. Aber wir wollen fragen, was will der lebendige Gott uns damit sagen? Es ist ja sein Wort. Was sollen wir persönlich damit anfangen? Und meine Erfahrung, liebe Gemeinde, ist, dass je besser wir uns in die historische Situation hineinversetzen, damals, dass umso mehr der Abstand schwindet. Je tiefer wir reinkriechen in die historische Situation, umso mehr verflüchtigt sich der Abstand, umso näher kommen uns die Personen und die Situationen. Gott hat sich ja was dabei gedacht, dass er uns das schildern ließ. Und bei unserem Text heute Morgen fallen zwei Dinge besonders ins Auge, die den Apostel Paulus hier beschäftigen. Nämlich lange Reisen und lange Reden. Und das ist auch unser Thema heute Morgen, das Thema dieser Predigt. Lange Reisen, lange Reden. Gehen wir also gleich hinein in den Bibeltext. Erstens, lange Reisen. Das geht gleich los in Vers 1. Da heißt es, als nun das Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Mazedonien zu reisen. Mazedonien finden Sie hier wunderbar auf dieser Karte. Das ist der obere Teil von Griechenland, würden wir sagen. Als das Getümmel aufgehört hatte, sagt Lukas, das erinnert an die Situation, die Paulus gerade in Ephesus erlebt hatte. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran, die Silberschmiede von Ephesus sahen ihren ganzen Geschäftszweig in Gefahr durch die Predigt des Paulus. Und sie machten viel Geld mit ihrem Artemiskult, mit diesem Götzendienst, mit ihren kleinen nachgebauten Silbergötzen und Tempelattrappen. Und als viele Epheser zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen, wandten sie sich ja von diesem Götzendienst ab. Und das alarmierte diesen Geschäftszweig. Der Redelsführer war Demetrius, der Sprecher der Silberschmiede und der zuarbeitenden anderen Gewerke. Und er zettelte einen Aufruhr gegen die Christen an. Das war das Getümmel. Daran erinnert dieser Vers nochmal. Und dann hieß es ja in Kapitel 19, Vers 29, die ganze Stadt wurde voll Getümmel. Sie stürmten einmütig zum Theater. Es gab ein riesiges Theater in Ephesus. Und sie ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Und dann greift der Verwaltungschef von Ephesus ein, weil der Ruhe haben will in seinem Laden, in seiner Stadt. Und er beruhigt die Gemüter und sagt den Leuten dann am Ende, wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden, nämlich bei den römischen Zentralbehörden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen können. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen und dann war auch Ruhe, dann war auch gut. Aber es war insgesamt noch eine ziemlich aufgeheizte Atmosphäre dort in Ephesus. Und dann sieht Paulus die Zeit gekommen, jetzt zur nächsten Missionsreise aufzubrechen. Das ist der Zusammenhang. Als nun das Getümmel aufgehört hatte, reist Paulus los. Er verabschiedet sich, aber er verabschiedet sich nicht, ohne die Jünger vorher nochmal zusammenzurufen. Ohne sie nochmal zu trösten, ohne ihnen nochmal Mut zuzusprechen, ohne ihnen nochmal Orientierung zu geben für die Zeit, die jetzt vor ihnen liegt. Das kommt noch vorher, bevor er abreist. Das vergisst er nicht, das versäumt er nicht. Und dann lesen wir weiter. Und als er diese Gegenden, also von Mazedonien, durchzogen hat, und Sie sehen das hier, er reist also von Ephesus in Kleinasien, das finden Sie sehr schön auf Ihrer Karte, hoch und Richtung Mazedonien, überquert dann also auch das Wasser bei Troas. An dieser Stelle ein Gruß an alle, die unsere Predigt mitverfolgen über das Internet gleich. Schön, dass Sie mit dabei sein können und gucken Sie am besten in Ihrer Bibel. Hinten nach einer Karte zu den Missionsreisenden finden Sie das auch, was wir jetzt vor uns haben. Und von Mazedonien aus geht es dann weiter, Vers 2, als er diese Gegenden durchzogen hatte und die Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Griechenland, das ist ein anderer Ausdruck für die römische Provinz Achaia. Das liegt also im Süden gewissermaßen. Die Halbinsel vor allem gehört dazu, Korinth und der untere Teil von Griechenland. Dorthin reist Paulus also dann weiter und dort in Korinth, in Griechenland, in Achaia, bleibt er 3 Monate. Da ihm aber die Juden nachstellten, als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte, also im Grunde genommen übers Meer östlich nach Jerusalem. Das war die Überlegung. Und dann erfährt er, dass ein Mordkomplott gegen ihn geplant ist und er ändert seine Reiseroute. Und das steht hier in Vers 3, er blieb dort 3 Monate. Da ihm aber die Juden nachstellten, als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte, beschloss er, durch Mazedonien zurückzukehren. Also wieder gen Norden zurück. Das verzögert seine Reise. Natürlich. Sie müssen wissen, in Mazedonien hatte Paulus während der 2. Missionsreise einige Gemeinden gegründet, die jetzt einen Pastoralbesuch ganz gut brauchen konnten. Die Gemeinden in Philippi, in Thessalonich, in Beröa gehörten dazu. Haben wir davon gehört. Und von dort ist er dann erstmal weiter gewissermaßen in den Süden gereist und dann wieder zurückgekehrt. Gen Norden in Abänderung seiner ursprünglichen Reiseroute. Und dann kommt es, wie gesagt, zu diesem Zwischenfall. Während er noch in Korinth ist, erfährt er, wie wir schon sagten, von diesem Mordkomplott und auf See ist das natürlich viel leichter zu realisieren. Also wenn Paulus jetzt einfach in Korinth dort in ein Schiff gestiegen und nach Jerusalem gefahren wäre, hätte man ihn viel leichter umbringen können, hätten es seine Gegner viel leichter gehabt. Und deswegen ändert er seine Reisepläne nochmal und deswegen eben dann die Route gewissermaßen zurück über Mazedonien. Und dabei begleitet ihn ein ganzes Team. Das sind diese verschiedenen Leute, die hier in Vers 4 genannt werden. Es zogen aber mit ihm Sopater aus Beröa, der Sohn des Pyrrhus aus Thessalonich, aber Aristarch und Sekundus und Gaius aus Derbe und Timotheus aus der Provinz Asien, aber Tychikus und Trophimus, die begleiten dem Paulus. Und wir fragen, warum? Warum hat er so eine große Entourage, die da mit ihm reist? Das dokumentiert einmal die Einheit der Gemeinden. Aus den verschiedenen Gemeinden waren Abgeordnete gewissermaßen in seiner Reisegruppe. Die hatten in den Gemeinden Geld gesammelt für die Muttergemeinde in Jerusalem. Und nun hat Paulus diese Leute mitgenommen. Sie sollten ihn nach Jerusalem begleiten, sollten dann ihrer Gemeinde gegenüber sagen können, jawohl, wir haben das Geld ordnungsgemäß abgegeben. Sollten den Glaubensgeschwistern in Jerusalem sagen können, wir gehören zusammen, wir grüßen euch, ihr liegt uns am Herzen, ihr seid uns ein Anliegen, liebe Geschwister. So haben sie ihn begleitet. Sie repräsentieren gewissermaßen die kleineren Gemeinden gegenüber der Muttergemeinde in Jerusalem. Und außerdem, denke ich, war das für Paulus eine gute Möglichkeit, die Leute zu schulen. Sie sind mit ihm gereist, da hat er viel Zeit, da konnte er mit ihnen reden, da konnte er ihnen zeigen, wie man predigt, da konnte er ganz viel an diesen jüngeren Leuten Gutes tun. Und es war eine Art On-the-Job-Training, wenn man so will. Sie waren dabei bei der Missionsreise, haben Erfahrungen gesammelt und wurden von Paulus so in die Arbeit hineingeführt. Es war Paulus immer ein großes Anliegen, jüngere Leute mit in den Dienst hineinzunehmen. Jeder ist im Blick und jeder wird mit Namen genannt. Das sind nicht Nummern, das sind nicht einfach, naja, und dann waren noch so ein paar Leute, die den Paulus begleitet haben, sondern es wird jeder mit Namen benannt, weil Gott jeden Einzelnen sieht, jeden einzelnen Mitarbeiter. Und das ist, denke ich, für uns alle eine große Ehre, dass wir wissen, dass der Herr uns mit Namen kennt und dass wir nicht einfach nur als Nummern auf bestimmte Posten gesetzt werden, sondern dein Name ist dem Herrn wichtig. So, und einige aus dieser Truppe reisen dann schon voraus nach Troas. Es geht jetzt also wieder zurück übers Meer. Das steht in Vers 5. Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber fuhren erst nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab. Jetzt fragen Sie natürlich sofort, wer ist dieses Wir? Wer ist dieses Wir? Das ist wahrscheinlich Lukas. Lukas ist wahrscheinlich in Philippi jetzt zu der Truppe dazugestoßen. Und während die Kollegen schon vorausfahren, bleibt Lukas noch mit Paulus, vielleicht war noch jemand dabei, in Philippi, Vers 6. Und was machen sie in Philippi? Sie feiern mit denen noch das Passafest mit der Gemeinde dort. Also das Fest zum Fest der ungesäuerten Brote sind sie da. Jesus, das Passalamm. Mit dieser Gemeinde in Philippi war Paulus sowieso besonders verbunden. Und anschließend schippern sie dann 5 Tage nach Troas. Wenn Sie die Apostelgeschichte genau lesen, dann sehen Sie, dass der Hinweg nicht 5 Tage gedauert hat für diesen Seeweg. Das liegt an den Winden. Das haben wir ja jetzt schon, wenn wir fliegen, dass je nach Windsituation ein Flug manchmal 20 Minuten schneller ist oder länger dauert, je nach Windsituation. So war es beim Schiff natürlich erst recht. Und deswegen brauchen Sie ziemlich lange diesmal bei der Rückfahrt nach Troas. Beachten Sie bitte, wie viele Einzelheiten Lukas uns hier schildert. Das macht nur ein Augenzeuge. Das ist typisch für normale Geschichtsberichte. Das ist nicht ein erfundenes Märchen, sondern diese ganzen scheinbar nebensächlichen Einzelheiten sind historisch gesehen typisches Kennzeichen für einen Augenzeugenbericht. Und dann kommen sie nach Troas. Und in Troas bleiben sie 7 Tage. Und aus dieser Zeit in Troas wird ein Ereignis besonders berichtet. Ein Ereignis. Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. Und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Das ist hochinteressant, liebe Leute. Das ist der erste Bericht über einen Gottesdienst am Sonntag, den wir hier in der Apostelgeschichte haben. Die Christen haben ja den Auferstehungstag gefeiert. Das war ihr Haupttag, nicht mehr den Sabbat, als Schluss der alten Woche, sondern den Sonntag als Beginn der neuen, als Tag des Festes der Auferstehung unseres Herrn. Und hier haben wir ein Dokument dafür über einen Gottesdienst am Sonntag. Es war wahrscheinlich ein Abendgottesdienst. Auch in anderen Gemeinden haben sie offensichtlich den Sonntag für ihren Gottesdienst reserviert. Ist hochinteressant. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 2, Da erinnert Paulus die Gemeinde dran, dass sie bitte rechtzeitig sich auf die Kollekte vorbereiten soll für Jerusalem, damit da nicht alles auf einmal gezahlt werden muss. Und da sagt er in 1. Korinther 16, Vers 2, an jedem ersten Tag der Woche lege jeder von euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat. Also wahrscheinlich haben sie so eine Art Sammlung jeden Sonntag gemacht. Das ist also ein weiterer Hinweis darauf, dass sie ihre Gottesdienste dann immer am ersten Tag der Woche gefeiert haben, zumindest ihren Hauptgottesdienst. Und dabei wurde dann auch das Mahl gehalten. Und zum Mahl gehörte einmal ein Liebesmahl, also dass man gemeinsam aß. Das ist so ähnlich wie bei uns der große Kirchenkaffee. Dass alle was mitbrachten, die konnten, und dass man dann eine Zeit der Gemeinschaft hatte und sich freute, miteinander zu essen und zu trinken. Und dann gehörte zum Mahl aber eben auch das andere, das Mahl, das der Herr Jesus eingesetzt hat, die Feier des Abendmahls. Und das haben wir auch heute hier miteinander, dass wir das Mahl unseres Herrn feiern. Ein interessanter Bericht über einen Gottesdienst am Sonntag mit Abendmahl. Wir kommen gleich nochmal auf diese Gottesdienstfeier zurück. Und die Zeit geht schnell herum. Paulus behält immer das Ziel Jerusalem im Blick, ganz wichtig, weil er ja dort zum Pfingstfest sein will. Er will rechtzeitig mit der Gemeinde dort das Pfingstfest feiern können. Und wieder fährt ein Teil der Reisetruppe voraus von Troas nach Assos. Das finden Sie hier in Vers 13, als also diese Zeit in Troas vorbei ist. Wir aber zogen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort Paulus zu uns nehmen. Denn er hatte es so befohlen, weil er selbst zu Fuß gehen wollte. Also es sind so ca. 32 Kilometer. Die wollte er lieber zu Fuß gehen. Als er uns nun traf in Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen nach Mytilene. Von dort fuhren wir weiter und kamen am nächsten Tag auf die Höhe von Chios, das ist eine Insel. Am folgenden Tag gelangten wir nach Samos und am nächsten Tag kamen wir nach Milet. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren. Denn er eilte, jetzt kommt's, er eilte am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Das ist hochinteressant, was wir alles an Einzelheiten erfahren. Warum nimmt Paulus diesen Landweg auf sich von Troas nach Assos? Das sind, wie gesagt, 32 Kilometer etwa. Vielleicht will er einfach nochmal Ruhe haben. Vielleicht will er die Zeit haben, um still zu beten. Um mit dem Herrn Jesus allein zu sein, gewissermaßen. Er war ständig von Leuten umgeben, hat gepredigt, hat Seelsorge gemacht, hat seine Mitarbeiter geschult. Vielleicht braucht er einfach noch mal eine Zeit lang diesen Abstand. Vielleicht hat er die Zeit aber auch genutzt, um weitere Gespräche zu führen. Dass er zu Leuten aus Troas gesagt hat, kommt, wir machen noch einen Fußweg, 32 Kilometer, haben wir ein paar Stunden, können wir noch weiter über biblische Lehre miteinander reden. Ist auch denkbar. Und von Assos aus reisen sie dann wieder gemeinsam nach Mytilene weiter. Das ist die Hauptstadt der Insel Lesbos. Das sind auch nochmal so um die 71 Kilometer, was hier in Kapitel 14 berichtet wird. Und von Mytilene aus geht's dann weiter nach Chios. Das war übrigens der Geburtsort Homers, Chios. Und von dort weiter nach Samos. Das war der Geburtsort des Pythagoras. Also ich hätte mich dann eher für Chios als für Samos entschieden. Lieber der Dichter Homer als der Mathematiker Pythagoras. Und so reisen sie eben von Tag zu Tag immer eine Insel weiter. Das war damals so üblich. Und Ephesus wird passiert. In Ephesus halten sie nicht. Wenn Sie mal schauen, die kommen da im Grunde genommen vorbei fast. Und sie halten trotzdem nicht in Ephesus, wo Paulus vorher 3 Jahre gut gewesen ist. Warum wohl? Es wird nicht gesagt, aber Paulus will auf alle Fälle rechtzeitig in Jerusalem sein. Und er weiß, Leute, wenn ich jetzt nochmal nach Ephesus gehe, wo so viele Verbindungen zu Leuten da sind, wo ich so lange gewirkt habe, wo so viele Kontakte da sind und persönliche Kenntnis auch, die lassen mich nicht wieder weg. Ja, und da entscheidet er sich in dieser Situation lieber nicht nach Ephesus zu gehen, einfach mal so einen kurzen Abstecher zu machen. Das hätte dort nicht funktioniert wahrscheinlich, aber er lässt die Ältesten von Ephesus dann nach Milet kommen, um nochmal ein ganz, ganz grundsätzliches Gespräch mit ihnen zu führen. Das ist ein hochspannendes Gespräch, das werden wir am nächsten Sonntag uns anschauen. Das ist ein fast atemloser Reisebericht, den Sie da vor sich haben. Und ich möchte Sie ermutigen, das auch zu Hause nochmal zu lesen, einfach vielleicht die Orte nochmal zu unterstreichen, nochmal nachzuschauen. Warum schildert Lukas das so ausführlich? Warum ist das Bibeltext? Immerhin bietet Lukas uns damit einen kleinen Einblick in den Alltag des Apostels. Überlegen Sie mal, so viele Kilometer. Es war sicher oft mühevoll. Das war oft sehr anstrengend. Es hat Kraft gekostet, Nerven gekostet. Das war auch nicht immer ganz ungefährlich. Lange Reisen. Wir sehen hier einen treuen, einen beständigen Einsatz bei Paulus. Ich denke, dafür schildert uns Lukas diese langen Reisen, dass wir das Vorbild des Paulus sehen, wie er sich reingibt, wie er unermüdlich an das Wohl der Gemeinden denkt, wie er größte Strapazen auf sich nimmt. Und sie hören ihn hier nicht murren, sondern es geht voran. Er wird sicherlich auch manchmal kaputt gewesen sein. Er wird sich sicherlich auch manchmal über Mitarbeiter geärgert haben und die über ihn wahrscheinlich auch. Das wird nicht immer alles glatt gelaufen sein. Aber er ist dran geblieben, unbeirrbar dem Ziel gefolgt, das der Herr ihm gegeben hat. Was für ein Vorbild. Ich erinnere nochmal dran, was wir letzten Sonntag über Petrus gesagt haben, wie engagiert ein verantwortlicher Christ, ein Leiter zumal sein soll, dass das Engagement und Einsatzbereitschaft ein unbedingtes Kennzeichen von ihm sind. Und John MacArthur schrieb ja von der Staubwolke, die den Petrus immer umgeben habe, weil er so treu und einsatzbereit gewesen ist. Und ich denke, das mit der Staubwolke, das könnte man über Paulus ganz genauso schreiben, hier in diesen Versen. Und Sie erinnern sich nochmal an den Bibeltext, den Herr Rühle uns vorgelesen hat, aus 2. Korinther 11. Da sagt Paulus, ich bin viel gereist. Das kann man wohl sagen, ich bin viel gereist. Da sagt er auch, ich habe mehr gearbeitet als meine Gegner. Und wissen Sie, das ist kein Zwang bei Paulus, das ist nicht so eine scheinchristliche Sklaventreiberei, sondern das war der Eifer, der ihn getrieben hat. Das war die Liebe zu Christus, das war die Sorge um seine Gemeinde. Das hat ihn bewegt, das hat ihn vorangetrieben. Und das schimmert so wunderbar hindurch, wenn wir diese Reiseberichte lesen. Aber bitteschön, es war kein blinder Aktionismus. Paulus ist nicht einfach blind durch Kleinasien gerast und durch Griechenland, sondern er wusste genau, was er tat. Denken Sie mal an den langen Aufenthalt in Ephesus. Da war er etwa 3 Jahre, haben wir in Kapitel 19 gelesen, hat lange gelehrt, immer wieder die Menschen auf das Wort Gottes hingewiesen. Und diese Reise hier, die in den ersten 3 Versen geschildert wird, also Mazedonien, Griechenland, Mazedonien, da nehmen die Ausleger an, dass das so zwischen 1 bis 2 Jahren gedauert haben dürfte, diese Reise. Also er ist da nicht einfach im Schnellzug durchgesaust, sondern er hat sich sicherlich für die einzelnen Gemeinden auch unterwegs Zeit genommen, sie zu beraten, sie zu ermutigen. Also er wusste schon genau, was er tat, und er macht immer wieder Stationen. Und dann lesen wir ja auch hier von den 3 Monaten, die er in Korinth bleibt, in Vers 3. Das wird ja extra geschrieben hier von Lukas. Und wenn Paulus bleibt, dann setzt er dort vor Ort in der Regel einen ganz klaren Schwerpunkt. Und damit kommen wir zu unserem 2. Punkt. Nicht nur lange Reisen, sondern 2. lange Reden. Schauen Sie mal, es geht hier schon los, als über Mazedonien berichtet wird, in Vers 2. Da heißt es, und als er diese Gemeinden durchzogen und die Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte. Da geht's schon los. Und dann kommt er nach Troas. Und was lesen wir über seinen Gottesdienst da in Troas, in Vers 7? Er zog die Rede hin bis Mitternacht. Da sehen Sie mal, wie gut es Ihnen hier geht. Ja, lassen Sie uns doch mal den Bericht über diesen Gottesdienst zusammenlesen. Verse 8 bis 12, wir lesen mal weiter. Und es waren viele Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren, schreibt Lukas wieder. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter, dieser Eutychus, vom 3. Stock und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, umfing ihn und sprach, macht kein Getümmel, denn es ist Leben in ihm, es ist wieder Leben in ihm im Grunde. Dann ging er hinauf, brach das Brot und aß und redete mit ihnen, bis der Tag anbrach. Und so zog er hinweg. Sie brachten aber den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet. Was für eine Situation. Ja, da steht, er zog die Rede hin bis Mitternacht. Wissen Sie, was das griechische Wort da wörtlich heißt? Er dehnte sie aus. Er predigte und predigte und predigte und predigte, bis der Eutychus dann in den Schlaf fiel. Und in Vers 9 steht es nochmal. Warum kracht der Eutychus darunter? Hier steht wörtlich, weil Paulus so lange redete. Und nachdem sie ihn dann wieder auferweckt haben, den Eutychus, kehrt Paulus zurück, als sei nichts geschehen, setzt den Gottesdienst fort und dann steht hier nochmal ein viertes Mal auf dieses lange Reden abgehoben, Vers 11, und er redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach. Das ist ganz auffällig. Diese Verse, die haben einen eindeutigen Schwerpunkt. Hier macht Lukas ganz klar, was er uns sagen will. Dadurch, dass er das immer so betont, mit den langen Reden, mit dem vielen, mit den Predigten bis Mitternacht. Und übrigens ist auch dieser Hinweis auf diese Öllampen in Vers 8, die da brennen, sehr interessant. Wahrscheinlich ist durch dieses Öl so ein Geruch entstanden, der auch noch zusätzlich ja so eine ätherische, beruhigende Wirkung hatte. Also auch nochmal so ein interessantes Detail. Ja, es wird von diesem Öl geredet und dann gibt es eine entsprechende Luft, wie es ja hier bei uns auch manchmal ist, wenn wir die Fenster nicht öffnen. Und dann kann einer schon mal in Schlaf fallen, dieser Eutychus. Und das ist also ganz logisch, dass das so passiert in dieser Situation. Der junge Kerl, da steht ein Begriff für diesen jungen Mann, der ist wahrscheinlich erst zwischen 8 und 14 Jahre alt. Also das war eher noch ein sehr junger Mann und der hört zu und irgendwann wird es ihm vielleicht ein bisschen langweilig oder ein bisschen müde und dann kommt noch dieser Ölgeruch dazu und dann ist es aus mit ihm und er kippt da hintenüber. Nur leider war das sehr hoch, so dass er dann zum Entsetzen der Leute nicht mehr atmet. Und Sie können sich vorstellen, wie die alle die Treppen runterrasen und Paulus greift sofort ein. Und Paulus macht etwas, wofür es ein Vorbild aus dem Alten Testament gab. Nämlich der Prophet Elia hat das mal in einer Situation ganz ähnlich gemacht. Das können Sie nachlesen im ersten Buch der Könige, Kapitel 17, Vers 21. Kapitel 17, Vers 21, das geht eigentlich los in Vers, ja, und er legte sich, der Elia, das ist die Witwe zu Zarpat, deren Kind dort gestorben war, und Elia legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und dann bei Elias Schüler Elisa finden wir eine ähnliche Situation. 2. Könige 4, Vers 34. 2. Könige 4, Vers 34. Das war das Kind der Schunemitin. Und da heißt es dann, und Elisa stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf des Kindes Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn. Da wurde des Kindes Leib wieder warm. Das heißt, er wurde wieder belebt. Und Paulus macht das jetzt in Anlehnung an diese beiden Propheten ganz genauso. Von Petrus wird übrigens ja in Apostelgeschichte 9 schon berichtet. Wir hatten das gesehen, dass er auch einen Menschen, das war die Tabitha, wieder belebt hat. Die Tabea war gestorben, alle waren total traurig. Und Petrus kam und Gott gibt ihm diese apostolische Vollmacht, eine besondere Situation, das konnte Petrus auch nicht immer, die Tabitha wieder zum Leben aufzuwecken. Und genauso macht es Paulus hier, mit diesem jungen Eutychus, der bei seiner Predigt nicht nur eingeschlafen, sondern auch zu Tode gestürzt ist. Hat mal jemand zu einem Prediger gesagt, gut, wenn du die Leute schon in den Schlaf predigst, musst du sie dann aber auch wieder auferwecken. Das kannst du eben nicht, aber Paulus konnte es. Und jetzt schauen Sie, wie es weitergeht. Das Mahl wird anschließend fortgesetzt. Und es wird nochmal eine lange Predigt gehalten. Ist das nicht erstaunlich? Paulus schont sich nicht für die Reise am nächsten Tag, sondern er nutzt wirklich die Zeit bis zur letzten Minute. Er hätte ja auch sagen können, morgen wieder nächste anstrengende Tour. Leute, heute machen wir mal um 10 Schluss und ihr habt jetzt genug gehört, so viele Predigten, so viel Auslegung, jetzt gehen wir mal schön nach Hause und ich schlafe noch eine Runde. Aber Paulus wusste, ich sehe diese Leute wahrscheinlich nicht mehr wieder hier auf der Erde und ich habe ihnen noch so viel zu sagen von Gottes Wahrheit. Und er hat gepredigt und gepredigt und gepredigt. Und nach der Sache mit Eutychus waren die bestimmt alle so aufgeregt, dass dann keiner mehr eingeschlafen ist. Ein altes Gemeindesprichwort sagt, also nicht in unserer Gemeinde, aber in anderen Gemeinden, man darf über alles predigen, nur nicht über 25 Minuten. Darüber hätte Paulus nur gelacht. Oder geweint. Vielleicht hätte er darüber geweint, dass er gesagt hat, Leute, ihr habt so viel Zeit für so vieles. Und für die Predigt habt ihr nur 25 Minuten? In meiner ersten Gemeinde, wo ich als Vikar war, als Lehrvikar, da hatte ich einen Vikariatsvater, der immer extrem kurze Predigten gehalten hat. Der hat immer so bis 10 Minuten waren schon viel, wenn er gepredigt hat. Und der hatte den Spitznamen der Kurzprediger von Lauenberg. Und dann kriegten die mich ausgerechnet als Vikar. Das war natürlich auch ein Schock. Und dann habe ich irgendwann mal ein Abschiedsgeschenk bekommen, als ich dann ging. Und da hat der Pastor mir eine Sanduhr überreicht, so eine Eieruhr. Und noch ein Gedicht dazu geschrieben, dass man diese Uhr einmal umdrehen sollte, dann wären ja schon 8 Minuten abgelaufen und dann nochmal höchstens 8 und das reichte dann. Ne? Und ich weiß heute ehrlich gesagt nicht mehr, wo diese Sanduhr steht. Paulus hält lange Reden. Lange Reden. Auch wenn wenig Zeit ist. Und schauen Sie mal, in Vers 17, das gehört noch dazu, deswegen habe ich diesen Vers extra diesmal schon dazu genommen, der kommt nächstes Mal nochmal. Er hat ja nur, 2 Tage Zeit in Milet, wo das Schiff flott gemacht wird. Und da lädt er extra nochmal die Ältesten von Ephesus ein und redet mit denen nochmal lang und hält denen nochmal eine lange Predigt. Das hat ihn umgetrieben. Warum? Das ist jetzt so wichtig. Paulus wusste, das Mittel, durch das Gott am stärksten Menschen Herzen verändert, ist seine Wahrheit. Deswegen. Das Mittel, durch das Gott am stärksten Menschen tröstet, aufrichtet, korrigiert, verändert, im Glauben wachsen lässt, ist Gottes Wahrheit, nicht sonst. Und das haben die Reformatoren dann wieder entdeckt. Und Paulus hat sich wie ein Vater der jungen Christen verstanden. Und er hat gesagt, ich will ihnen gute Nahrung geben. Ich will sie nicht mit Schmalkost, mit Schonkost abspeisen, sondern sie sollen alles kriegen, was ich ihnen geben kann, die ganze Ladung. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das waren ja nicht nur Predigten, die er gehalten hat, sondern in Vers 7 und Vers 9, da steht der Ausdruck Dialegomai. Da hängt unser Wort für Dialog damit zusammen. Das heißt, es wird auch die Möglichkeit gegeben haben, Fragen zu stellen. Da hat er das wieder erläutert. Dann konnten die wieder ihre Rückfragen stellen. Das waren also Reden und Lehrgespräch und seelsorgerliche Erläuterung und Fragen und Antworten. Also er hat sicherlich didaktisch, methodisch da verschiedenste Zugänge gewählt. Aber es ging immer um dieselbe Wahrheit. Nämlich die Wahrheit des Wortes Gottes. Und dafür war ihm die Zeit niemals zu schade. Gott wirkt durch seine Wahrheit. Und die Bibel sagt, das gilt sowohl Nicht-Christen gegenüber als auch Christen gegenüber. Dass ein Mensch überhaupt erst zum Glauben findet, geschieht dadurch, dass Gottes Wahrheit an sein Herz herankommt und dieses Herz irgendwann aufschließt. Und dass ein Mensch im Glauben wachsen kann, das geschieht dadurch, dass Gottes Wahrheit sein Herz durchpflügt und bewegt und stärkt und stützt. Gestern hatte ich ja Vorträge in Neuwied in der Nähe von Koblenz gehalten und in dem Zusammenhang habe ich einen älteren Kollegen getroffen, der ist zusätzlich zu seinen geistlichen Diensten noch im Ehrenamt Präsident des Opferverbandes der DDR-Diktatur. Und dieses Amt fordert einen ganz schönen Kraftaufwand von ihm. Er hat mir das mal ein bisschen erzählt und er hat mir auch gesagt, warum er das macht. Er sagt, hier habe ich die Möglichkeit, zu Menschen zu sprechen, die sonst nie mit dem Evangelium erreicht werden. Er sagt, es ist eine ganz große Möglichkeit, das, die Wahrheit an sie heranzubringen. Verstehen Sie, neulich saß der regierende Bürgermeister Wowereit unter seinen Zuhörern. Wann hört Herr Wowereit schon mal das Evangelium? Und mein Kollege hat sich so gefreut, dass er die Möglichkeit hat, Menschen zu erreichen, die sonst nur wenig Kontakte zu Christen offensichtlich haben, weil er darauf vertraut, auch wenn es manchmal nur kurz ist, da kann er ja keine langen Ansprachen halten, oft nur Grußworte. Er wird jetzt auch am Montag wieder in Potsdam bei einem offiziellen Anlass sprechen können, dort im Zusammenhang mit dem Brandenburger Landtag. Aber die Möglichkeit, etwas von Gottes Wahrheit weiterzugeben, in der Hoffnung, dass das die Menschenherzen bewegt und schrittweise verändert und sie zu Christus bringt. Lange Reden zeigen bei Paulus seine ganze Leidenschaft für Gottes Wahrheit. Und umso interessanter ist, dass diese langen Reden dann unmittelbar neben einem der auffälligsten Wunder stehen, das uns von Paulus berichtet wird. Die Auferweckung des Eutychus. Schauen Sie, die Auferweckung bestätigt die Vollmacht des Paulus. Die Auferweckung zeigt, das ist kein Sprücheklopfer, der Paulus. Das ist nicht einfach ein Vielredner, der da so ein Lieblingsthema hat, auf dem er ständig rumtrampelt. Sondern dieser Mann hat Vollmacht. Gott schenkt ihm das, dass er diesen jungen Mann vom Tode auferwecken kann. Und was macht Paulus? Obwohl Gott ihm diese sichtbare Vollmacht geschenkt hat, bleibt der Schwerpunkt des Paulus die Predigt. Das ist so auffällig, dass das so nebeneinander steht. Paulus hat jetzt nicht gesagt, so Leute, das hat jetzt ganz gut geklappt mit der Auferweckung. Wer ist krank unter euch? Kommt her, Handauflegung, Heilung. Machen wir nochmal ein paar spektakuläre Sachen, damit die Leute umso mehr davon reden, noch in vielen Wochen und erstaunt sind darüber, was das Christentum alles vermag. Hat Paulus nicht. Er hat wie selbstverständlich diesen jungen Mann da auferweckt, der in Anführungsstrichen gewissermaßen ein Opfer seiner Verkündigung war und ist dann zur Tagesordnung übergegangen und hat weiter gepredigt, die ganze Nacht durch. Und wissen Sie, es ist noch etwas Wunderbares in diesem Zusammenhang. Die Auferweckung dieses jungen Mannes ist ein vorgeführtes Gleichnis, eine Illustration für die Verkündigung des Paulus. Als ob Lukas sagen wollte, seht her, solche Vollmacht hat das gepredigte Wort, dass es Tote zu neuem Leben erwecken kann. Und deswegen passen die Auferweckung dieses gestorbenen jungen Mannes und das Predigen des Paulus wunderbar Seite an Seite. Auch beim Predigen geht es um die Auferweckung von Toten, von geistlich Toten. Und es geht um die Stärkung und Unterstützung der geistlich Lebenden. Und deshalb war Paulus das so wichtig, diese Leidenschaft für Gottes Wahrheit. Weil er wusste, dadurch wirkt Gott. Und erinnern Sie sich mal dran, der Petrus hat es ganz genauso gesehen. Sie haben vielleicht noch diesen Vers 2 im Ohr aus 1. Petrus 2, Vers 2, wo Petrus sagt, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kinder. Und mit der lauteren Milch ist das Wort Gottes gemeint. Und Petrus sagt, so intensiv wie die Säuglinge nach Milch schreien, so intensiv sollt ihr Sehnsucht haben nach Gottes Wahrheit, weil das eure Trauer tröstet, weil das euer hartes Herz weich macht, weil das eure Hoffnungslosigkeit in Zukunftsfreude verwandelt, weil das eure Ratlosigkeit in neue Klarheit umwandelt. Wie steht es mit deinem Verlangen nach dem Wort Gottes, nach der Wahrheit Gottes? Wie viel bedeutet dir die biblische Wahrheit? Da geht es ja nicht nur darum, wie viele Predigten höre ich pro Woche, sondern es geht um die Frage, welche Rolle spielt Gottes Wahrheit in meinem ganzen Leben, in meiner Familie, in meinem Alltag? Als wir neulich in Los Angeles waren und den Gottesdienst in der Gemeinde von John MacArthur besucht haben, da bekamen wir, wie alle Gottesdienstteilnehmer, so eine richtige Gottesdienstzeitung. Ja? Das ist so ähnlich wie unsere Gottesdienstzettel, noch etwas aufwendiger. Und da fand ich auf einer Seite folgende hochinteressante Anrede an die Eltern. Da steht, diese folgende Lektion wird heute mit den Kindern im Kindergottesdienst durchgenommen. Und dann wird den Eltern gesagt, wenn sie Kinder haben, bitte nehmen Sie sich in der kommenden Woche Zeit, um diesen Bibeltext, den Sie im Kindergottesdienst durchgenommen haben, mit Ihren Kindern noch einmal zu besprechen. Großartige Anregung. Das ist auf dem Gottesdienstzettel der Text des Kindergottesdienstes und es wird extra ein Satz an die Eltern dazu geschrieben, bitte nehmt euch in der nächsten Woche Zeit, wenn ihr Kinder habt, um diesen Text, der im Kindergottesdienst dran war, mit euren Kindern noch mal zu besprechen. Das ist gemeint. Eine Leidenschaft für die Wahrheit Gottes. Und nun könnte man am Ende sagen, ja, warum war das Paulus so wichtig? Das ging ihm doch nicht darum, dass er sich selber gerne reden gehört hat. Der wäre manchmal wahrscheinlich froh gewesen, wenn er eher seinen Nachtschlaf bekommen hätte. Sondern es ging ihm um die Liebe zu diesen Leuten. Weil er wusste, Gottes Wort wirkt an ihnen. Gottes Wort allein kann sie im Glauben stark machen. Und umso wichtiger, wenn ich nicht mehr da bin. Ich reise jetzt weiter. Die bleiben zurück. Die müssen selber fest auf der Basis des Wortes Gottes stehen. Und deswegen will ich alles dran setzen, um ihnen das nahezubringen, um da mit ihnen nochmal drüber reden und es nochmal zu erklären und nochmal Fragen zu beantworten und nochmal dran zu bleiben. Liebe Gemeinde, das Vertrauen in Gottes Wahrheit, das sich in diesen vielen Reden des Paulus zeigt. Ich will das ganz deutlich sagen, das ist kein professorales Vertrauen, weil er so akademisch wäre und weil er so gerne seine Vorlesungen gehalten hätte, sondern dieses Vertrauen in die Kraft der biblischen Wahrheit, das ist ein kindliches Vertrauen. Versteht ihr, wenn wir darum ringen, viel in der Bibel zu lesen und viel mit der Bibel zu arbeiten, dann nicht, weil wir uns so einen intellektuellen Anstrich geben wollen, sondern weil wir kindlich darauf vertrauen, dass diese Wahrheit, die Gott uns schenkt, dass das ist, wovon wir leben. Dass es das ist, woraus der Glaube seine Kraft bezieht. Dass es das ist, was den Unterschied ausmacht. Und dass dadurch der lebendige Gott und unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, wirklich das Verhältnis zwischen ihm und uns stärkt und fördert. Es ist nicht einfach so eine intellektuelle Attitüde, dass wir eben gerne viel studieren. Ist ja auch schön, wenn uns das auch noch Spaß macht zu studieren. Aber das ist es nicht in erster Linie. Es ist ein kindliches Vertrauen, dass das, was unser Vater im Himmel versprochen hat, dass er uns hier die Nahrung gibt, die uns satt macht und die wir brauchen, dass das hier drin ist und dass es sich deshalb lohnt und lohnt und lohnt, mit dieser Wahrheit zu leben und umzugehen und sie zu lesen und uns untereinander darin zu bestärken und uns immer wieder darauf hinzuweisen und das unseren Kindern weiterzugeben. Es geht um ein kindliches Vertrauen. Und darum möchte ich zum Schluss erzählen von diesem Großvater, der 85 Jahre alt war. In Moskau lebte dieser Mann. Und er kam, ohne dass er das geplant hatte, mit seiner Enkelin zur Weihnachtsfeier einer Missionsstation dort. Und in dieser Weihnachtsfeier bekamen die Kinder eine Kinderbibel geschenkt und der Opa war nun dabei und er kriegte das mit und er fing dann an, die Kinderbibel zu lesen. Aber es ist ja die gleiche Bibel, es ist ja die gleiche Wahrheit. Und hören Sie, was er schreibt. Er sagt, eigentlich hatte ich nie über Gott nachgedacht, bis ich die Weihnachtsveranstaltung für Kinder in der Gemeinde in Mitishi besuchte. Die Kinderbibel meiner Enkelin habe ich seitdem mehrmals durchgelesen. Gleich am folgenden Sonntag ging ich wieder zur Gemeinde. Der Herr berührte mein Herz und ich bekehrte mich. Und von jetzt an ging ich jeden Sonntag zum Gottesdienst. Mein Leben hat sich völlig verändert. Ich bin so glücklich. Jetzt weiß ich, wo ich in der Ewigkeit sein werde. Und die ist für mich ja gar nicht mehr weit weg, kann man wohl sagen, mit 85. Und er fügt hinzu, und ich bedauere nur, dass ich erst so spät in so hohem Alter zu meinem Herrn und Heiland gefunden habe. Aber jetzt bete ich für meine Frau und für meine anderen Enkelin und für meinen Urenkel, dass sie auch noch zu Kindern Gottes werden. Verstehen Sie, dieser 85-jährige Mann, da ging es nicht mehr um eine große gedankliche Spielerei. Er hat begriffen, das ist das Leben, das ist die Rettung. Ich habe ein ganzes Leben lang ohne den lebendigen Gott gelebt. Und jetzt, kurz vor meinem Tod, in seiner Gnade, öffnet er mir seine Wahrheit durch die Kinderbibel meiner Enkelin. Was für eine Gnade Gottes. Und dieser Mann hat zugegriffen und er hat von nun an alles, was er noch bekommen konnte, von Gottes Wahrheit in sich aufgesogen, weil er wusste, das ist mein Leben in Ewigkeit. Ach, möge der Herr uns eine solche Liebe immer wieder zu seinem Wort doch schenken. Für uns in Hannover knapp 2000 Jahre später ist dieser Bericht eine sehr persönliche Herausforderung. Wenn wir die Hingabe und den Einsatzwillen des Paulus sehen, an seinen langen, beschwerlichen Reisen. Und wenn wir das kindliche Vertrauen merken, das er in Gottes Wahrheit gesetzt hat. Und darum diese langen, langen Reden. Jeder von uns ist in eine andere Lebenssituation hineingestellt. Das stimmt schon. Wir können den Paulus nicht kopieren. Aber ihr Lieben, diese Grundhaltung im Herzen, die will Jesus jedem seiner Jünger schenken. Und es ist so wichtig, bei Paulus geschah das nicht aus einem Pflichtgefühl heraus. Nach dem Motto, ja, ich muss jetzt wohl noch mal eine Predigt halten. Das hätte der auf Dauer nicht durchgehalten. Das hält keiner durch, wenn es nur aufgrund von Pflichtgefühl geschieht. Nein, bei Paulus war sein Einsatz und seine Liebe zu Gottes Wahrheit ein Reflex, eine Reaktion, worauf? Auf die Liebe, die er von Jesus erfahren hatte. Es war eine Antwort auf diese Liebe. Es war ein Widerschein dieser Liebe. Und genau das will Jesus Christus auch bei uns bewirken. Er beschenkt uns mit seiner Liebe, er beschenkt uns mit seinem Wort. Und darum lädt er uns auch heute wieder zu seinem Mahl ein, dass wir jetzt miteinander gleich feiern werden, um uns das auch auf diese Weise nochmal wieder klar zu machen. Du, ich habe alles für dich getan, ich habe alles für dich gegeben. Ich liebe dich so sehr. Und wenn uns das klar wird, soll uns das nicht ein starker Impuls sein, dem Herrn zu antworten, ja, und wir wollen dich auch lieben. Und wir wollen dir dienen mit ganzer Hingabe. Wir wollen uns immer wieder rausreißen lassen aus all unserer Laschheit, aus unserer Mittelmäßigkeit, aus all unserer Verkettung in den Alltag. Und wir wollen deine Wahrheit höher schätzen als alles andere und wollen uns dafür auch Zeit nehmen, auch in der Woche, die jetzt wieder vor uns liegt. Amen.